Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
Als Grundlage für diese Predigt lese ich uns ein Wort aus dem Johannesevangelium. Johannes 11. Und ich lese uns die Verse 21 bis 27. Johannes 11, die Verse 21 bis 27. Und dies ist das Wort des Herrn. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, dass was irgend du von Gott erbitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Herr, tröste uns. Tröste die Trauern. Tröste die, die trauern um ihr Kind. Tröste uns nicht mit einem oberflächlichen Trost, nicht mit dem Trost, den diese Welt geben kann, sondern mit dem Trost, den nur du geben kannst, mit dem Trost aus deinem Wort. Lehre uns deine Wahrheit, damit wir wahren Trost haben. Amen. Nehmt gern Platz. In der vergangenen Woche starb die kleine Ellie Hope wenige Tage vor ihrem Geburtstermin im Mutterleib. Das hat unsere Gemeinde sehr getroffen. Ellie Hope, Hoffnung. Wir hatten Hoffnung, wir beteten mit Hoffnung, selbst als wir hörten, dass sie eine tödliche Krankheit hat. Riefen wir zum Herrn mit Hoffnung, dass er ein Wunder tun würde, dass er Ellies Leben retten würde und sie heilen möge von ihrer Krankheit. Gestern am Samstag wollten wir eigentlich ein Fasten ausrufen. Aber dazu kam es nicht mehr. Und am Mittwochabend nach der Gebetsstunde fuhr ich zu den Eltern ins Krankenhaus und hielt Ellies kleinen, leblosen Körper in meinen Armen. Und das ist vielleicht der größte Schmerz, die größte Traurigkeit für Eltern, wenn ihr kleines Kind stirbt. Sei es im Mutterleib oder irgendwann später im Kindesalter. Und es ist einfach so falsch. Jeder Mensch weiß, dass das nicht sein sollte. Dass dein Kind sollte eigentlich voller Leben sein. Ein totes Kind, das wirkt so falsch. Und es wirkt deshalb so falsch, weil es falsch ist. Es war niemals Gottes Design für diese Welt. Er hat diese Welt ursprünglich nicht so geschaffen, dass Kinder sterben. Dass überhaupt irgendjemand stirbt. Aber durch unsere Sünde ist der Tod in die Welt gekommen und zu allen durchgedrungen, selbst zu den Kindern, sogar zu den Kindern im Mutterleib. Und das ist der vielleicht größte Schmerz überhaupt. Es heißt in Jeremia 31, Vers 15, so spricht der Herr: Eine Stimme wird in Rama gehört. Wehklage, bitteres Weinen. Rahel beweint ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen über ihre Kinder, weil sie nicht mehr sind. Später erklärt uns Matthäus, dass dies eine Prophezeiung auf den großen Kindermord in Bethlehem durch König Herodes war. Gott beschreibt hier den schier unerträglichen Schmerz einer Mutter über ihr totes Kind. Wehklage, bitteres Weinen und sie will sich nicht trösten lassen. Sie will diese tiefe Trauer empfinden, denn ihre geliebten Kinder sind nicht mehr. Der Schmerz über den Tod eines Kindes ist fast unerträglich groß. Und deshalb will ich auch heute nicht so weitermachen, als wäre nichts gewesen, sondern ich möchte auf das, was geschehen ist, eingehen. Und deswegen halte ich heute diese Predigt mit dem Titel »Wenn Kinder sterben«. Und ich hoffe, dass diese Predigt ein Trost wird für trauernde Eltern und Geschwister und Großeltern und Freunde und die ganze Gemeinde, denn die ganze Gemeinde trauert, wir weinen mit den Weinenden, denn wir sind ein Leib und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Wir brauchen Trost für diesen schier unerträglichen Schmerz, für diese so große Traurigkeit, damit wir nicht verzweifeln. Damit wir nicht in Depression versinken. Was wir brauchen, ist kein oberflächlicher Trost, wie die Welt ihn gibt. Kein gutes Zureden, das wird schon wieder. Die Zeit heilt alle Wunden. Dein Kind ist jetzt ein Stern am Himmel oder was die sich alles ausdenken. Was wir brauchen, ist der echte, der wahre Trost. Der einzige Trost, der wirklich trösten kann, der Trost, der gründet auf der Wahrheit und den Verheißungen Gottes in seinem Wort. Deshalb möchte ich jetzt sprechen über sieben Wahrheiten aus Gottes Wort, die uns helfen sollen, die uns trösten sollen. Hier ist die erste. Du darfst trauern. Du darfst trauern. Lass mich damit anfangen, dir das zu sagen. Es ist recht, zu trauern. Du darfst trauern, du sollst sogar trauern. Es wäre komisch, wenn du nicht trauern würdest. Wir haben das schon am Mittwoch gehört, aber ich möchte diesen Punkt hier auch nochmal machen. Denn manche Christen meinen, als Christ dürfe man nicht trauern. Oder vielleicht 2-3 Tage, aber dann ist aber auch gut. Denn zu viel zu trauern, das wäre Ausdruck eines Mangels an Glauben und Vertrauen zu Gott. Ich kenne Mütter, die ihr Kind verloren haben und die danach zutiefst verletzt wurden, weil sie immer wieder von Christen hörten, jetzt ist aber gut mit dem Trauern, jetzt hör mal auf. Hast du denn keinen Glauben? Geschwister, das ist Gerede von Leuten, die sich für überfromm halten, aber die Schrift nicht kennen. Wahre Frömmigkeit ist das Verhalten, was mit der Schrift übereinstimmt und deshalb gehört es zur wahren Frömmigkeit, dass wir trauern. Und wenn du das bisher anders gesehen hast, ist das die erste Lektion für dich. Lerne zu trauern. Es heißt in den ersten Versen von Prediger 3, alles hat seine bestimmte Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Neben all dem Schönen, das Gott verordnet, Geburten, Lachen, Tanzen, verordnet er auch Zeiten der Trauer. Des Sterbens und Weinens und Klagens. Noch einmal, dass das so ist, ist nicht Gottes Schuld, es ist unsere Schuld. Tod, Weinen, Klagen, das ist nicht Teil von Gottes ursprünglicher Schöpfung. Es ist Folge der Sünde der Menschen. Durch Adams Sünde kamen diese Dinge in die Welt. Und seitdem leben wir in dieser gefallenen Welt, seitdem gibt es Zeiten der Trauer. Wir könnten viele Beispiele aus dem Alten Testament nehmen, wo intensiv getrauert wurde, Tage, wochenlang. Und daran hat sich auch durch Christi Tod und Auferstehen nichts geändert. Als Stephanus, der erste christliche Märtyrer, gesteinigt wurde, heißt es, gottesfürchtige Männer aber bestatteten Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Apostelgeschichte 8, Vers 2. Sie wussten, dass Stephanus bei Christus war. Sie klagten nicht aus Unglauben. Sie klagten nicht, weil sie dachten, wo ist wohl Stephanus jetzt? Stephanus hatte ja allen gesagt, dass er die Himmel geöffnet sah und Christus zur Rechten Gottes stehen. Er hatte allen gesagt, der Himmel ist schon geöffnet für mich. Christus steht schon dort, um mich jetzt in Empfang zu nehmen. Und trotzdem war es recht, dass solche, die Gott fürchteten, trauerten um Stephanus mit einer großen Klage. Denn der Tod ist Folge der Sünde. Der Tod ist ein Feind. Und wir sollten trauern darüber. Wie ich vorhin schon sagte, jeder weiß doch, dass es nicht richtig ist, dass der Tod in dieser Welt ist. Schon gar nicht, wenn Kinder sterben. Wir sollten trauern darüber. Ja, wisst ihr, selbst Jesus weinte am Grab seines Freundes Lazarus. Johannes 11, Vers 35. Obwohl er wusste, dass er Lazarus in 2 Minuten aus den Toten auferwecken würde, weinte er. Denn das ist das Rechte. Das ist die christliche Reaktion auf den Tod eines geliebten Menschen. Auf diese Folge der Sünde. Auf diesen Feind. Diesen letzten großen Feind der Menschen. Wozu führte das Weinen Jesu? Es heißt, Jesus weinte. Da sprachen die Juden, siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Johannes 11, 35 und 36. Das verstehen alle. Sogar die Ungläubigen. Wenn jemand weint um einen Menschen, dann zeigt das, dass er den Verstorbenen geliebt hat. Als Christen sollen wir lieben. Und die Menschen sollen auch sehen, dass wir lieben. Und deshalb sollen wir weinen um einen Verstorbenen. Wir Christen sollen also trauern, denn das ist Christus ähnlich und es ist ein Zeichen unserer Liebe. Nur sollen wir gut trauern. Wir sollen trauern als Christen. Es gibt ein christliches Trauern. Wir sollen nicht so betrübt sein wie die, die keine Hoffnung haben. 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Denn Christen haben eine Hoffnung. Eine Hoffnung, die die Gottlosen nicht haben. Und das muss man sehen in unserem Trauern. Wir müssen gut trauern. Und wie das geht, wollen wir jetzt schauen. Also es ist recht, dass wir trauern. Wir müssen trauern. Aber wir sollen trauern als Christen. Wir sollen gut trauern. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Deine Tränen haben Bedeutung. Deine Tränen haben Bedeutung. Es ist nicht nur recht, als Christ zu trauern. Deine Trauer ist tatsächlich bedeutungsvoll. Deine Tränen, lieber Vater, liebe Mutter, liebes Geschwisterchen, deine Tränen haben echte, wahre Bedeutung. Warum? Weil es einen Gott im Himmel gibt, der alles geschaffen hat. Auch dein totes Kind. Seht ihr, auch die Atheisten weinen über den Tod ihrer Kinder, aber in ihrem Weltbild ergeben ihre Tränen keinen Sinn. Wenn du glaubst, dass wir entstanden sind durch einen großen Knall und durch Evolution, durch ungelenkte, zufällige Bewegungen von Materie, dann war dein Kind nicht mehr als das. Eine zufällige Ansammlung von Materie, eine Laune des Universums, ohne einen wirklichen Sinn, ohne transzendente Bedeutung. Warum weinst du dann über dein Kind? Weinst du etwa, wenn sich ein Stein löst, hier den Hang hinabstürzt und beim Aufprall auf dem Boden zerbricht? Warum weinst du dann, wenn ein anderer Haufen von Materie seinen Zustand verändert? Seht ihr, die Tränen der Gottlosen, die Tränen der Atheisten, sie sind echt, es sind wahre Tränen, weil auch sie in Wahrheit wissen, dass ihr Kind mehr war als ein Zufallsprodukt des Universums. Wenn du dies hörst und du meinst, es gibt keinen Gott und du glaubst an den Quatsch der Evolution, dann höre entweder auf zu weinen, dass es einen wassergefüllten Sack weniger gibt. Wen interessiert's? Oder sei endlich ehrlich. Höre auf deine Tränen, denn sie sind echt und sie verkündigen dir, dass dein Kind mehr war als ein Zufallsprodukt der Natur. Unsere Tränen sind echt. Sie haben echte Bedeutung, weil es einen Gott im Himmel gibt, der dein Kind gemacht hat und er hat es gemacht in seinem Bilde, im Bilde Gottes. Und deshalb, weil dein Kind Gottes Ebenbildlichkeit besitzt, ist es mehr als eine Ansammlung von Materie. Es hat Würde, es ist wertvoll. Sein Leben ist wertvoll und sein Tod ist wirklich bedeutungsvoll. Nicht nur einfach subjektiv für dich, sondern objektiv. Der Tod deines Kindes hat wirkliche, wahre, ewige Bedeutung vor dem allmächtigen Gott. Denn es ist jemand gestorben, der gemacht war in seinem Bilde. Der Tod eines Kindes ist bedeutungsvoll. Er ist teuer in den Augen Gottes. Darum ist es recht zu weinen über den Tod eines Kindes. Darum haben deine Tränen wahre Bedeutung. Und das gilt für alle Kinder, auch für die, die im Mutterleib sterben. David schreibt: Denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich im Leib meiner Mutter. Ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele weiß es sehr wohl. Mein Gebein war nicht vor dir verborgen, als ich gemacht wurde, im Geheimen gewürgt wie ein Strickwerk in den untersten Örtern der Erde. Meinen Keim sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die entworfen wurden, als nicht einer von ihnen war. Psalm 139, 13 bis 16. Gott kennt dein Kind persönlich von Anfang an. Schon als es nur ein Keim war, als ein menschliches Auge es nicht mal hätte sehen können. Denn Gott ist es, der dein Kind gewoben hat in deinem Leib. Dein Kind war nicht ein reines Produkt biologischer Vorgänge, sondern Gott hat deine Biologie genutzt, um bewusst und gezielt dein Kind zu bilden. Er hat nicht nur den Körper deines Kindes gebildet, sondern auch seine Nieren, das bedeutet seine Persönlichkeit, sein Wesen, sein Charakter, sein Herz, seine Seele. Du hast dein Kind vielleicht nie kennengelernt. Du weißt nicht, welche Persönlichkeit es hatte. Aber Gott weiß es. Er hat ihm ganz bewusst diese Persönlichkeit gegeben. Und du konntest dein Kind nicht sehen, in deinem Leib? Du hast vielleicht nicht gemerkt, als es gestorben ist in deinem Leib. Du konntest es nicht in deinen Arm halten und es küssen und trösten, als es starb. Aber Gott war da bei deinem Kind. Er kannte dein Kind. Er sah schon seinen Keim. Er sah seine Knochen, als du noch nichts davon sehen konntest. Denn er hat dein Kind gebildet mit voller Absicht und hat es genau so gemacht, wie er es haben wollte. Er war da bei deinem Kind in jedem Augenblick, vom Anfang bis zum Ende. Und auch als dein Kind starb, war Gott da. Und wenn dein Kind zur Welt gekommen ist, lebend, David schreibt, doch du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mich vertrauen ließ an meiner Mutter Brüsten. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß an, von meiner Mutterleib an, bist du mein Gott. Psalm 20, 22, 10 und 11. Wenn dein Kind lebend zur Welt kam, war Gottes, der es aus dem Mutterleib gezogen hat. Wenn dein Kind trank voller Vertrauen an deinen Brüsten, dann war Gottes, der ihn das diesem Kind das gelehrt hat. Von Mutterschoß an, von Mutterleib an, war Gott der Gott deines Kindes. Und dein Kind war ganz auf ihn geworfen. Seht ihr, liebe Eltern, wir denken oft, wir sind doch verantwortlich für unsere Kinder. Und wenn ein Kind stirbt, dann tragen wir uns vielleicht mit großen Vorwürfen, haben Schuldgefühle. Lass mich kurz was zu den Schuldgefühlen sagen. Also erstens, lass deine Schuldgefühle nicht bestimmen, einfach nur von Gefühlen. Sie sollten schon wahr sein. Und wenn sie falsch sind, dann brauchst du keine Schuldgefühle zu haben. Mach dir keine Vorwürfe, weil du denkst, ich bin doch verantwortlich gewesen, aber du konntest nichts anders tun. Und wenn es so ist, dass du tatsächlich etwas hättest anders tun können, dann hast du Vergebung bei Christus. Ich will nachher noch mal ein bisschen ausführlicher darauf eingehen. Jetzt erstmal so weit. Seht ihr, wenn also dein Kind zur Welt kam, dann war Gott es, der es zum Leben gebracht hat, zur Welt gebracht hat. Aber ob es lebte und gesund war, oder ob es krank war und nicht überleben konnte, vielleicht, ob es lebt, aber krank ist oder behindert ist, dein Kind ist kein Fehler der Natur. Dein Kind ist von Gott gemacht von Anfang an und er hat es genau so gemacht, wie er es haben wollte. Das lehrt uns Psalm 139. Und wenn Gott sich entschieden hat, in seiner unergründlichen Weisheit und Güte dein Kind so zu machen, dass es nicht überleben konnte oder dass es krank ist oder behindert ist, dann hat Gott keinen Fehler gemacht. Gott schaut nicht auf dein krankes oder behindertes Kind und denkt sich, Mensch, das habe ich aber gründlich verbockt. Gott ist vollkommen. Er macht keine Fehler. Er hat dein Kind gewollt und gezielt genau so gemacht, wie es ist. Und es ist gemacht in seinem Bild. Und es ist kein Stück weniger wert als irgendein anderes gesundes Kind. Gott sagt über dein Kind, ob gesund oder krank, ob lebend oder tot, du bist mein wunderbares Werk, mein Meisterwerk. Ich habe dich auf erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht. Ich habe dich genau so gemacht. Ich habe dich so gemacht, wie ich dich haben wollte. Ich habe Ellie Hope diese Krankheit gegeben. Ich habe Ellie Hope dieses zu große Herz gegeben, weil ich es genau so wollte. David schreibt hier im Psalm 139 und unsere Seele weiß das sehr wohl. Auch die Ungläubigen wissen das in ihrer Seele, dass sie gemacht sind von Gott, im Bilde Gottes. Und seht ihr auch, wenn wir unsere Kinder ansehen, sei es, dass wir unsere behinderten Kinder ansehen, dann wissen wir, dann weiß unsere Seele, dass auch sie gemacht sind von Gott auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise, ein Wunderwerk Gottes. Und als ich die kleine Ellie Hope tot in meinen Armen hielt, da dachte ich nicht, wie konnte Gott das nur so versemmeln, sondern ich dachte, was ein wunderbares, wunderschönes, süßes Meisterwerk Gottes. Alle Wissenschaftler der Welt zusammen könnten nicht ansatzweise so etwas Wunderbares schaffen. Deshalb ist es auch ein unsäglich großes Verbrechen, dass nach neuesten Schätzungen allein in Deutschland jedes Jahr wohl etwa 300.000 Babys im Mutterleib ermordet werden. Das sind in 3 Jahren etwa 1 Million toter Babys allein in Deutschland. Menschen, gemacht im Bilde Gottes, Menschen mit einer einzigartigen Persönlichkeit, Menschen, die Gott kannte, Menschen, die einen Namen hatten. Manche werden ermordet, weil sie behindert gewesen wären und deshalb lebensunwertes Leben sind, so wie bei den Nazis. Die meisten aber einfach so, damit Mutter und Vater ungestört weiter huren können. Ein Massenmord von unvorstellbarer Grausamkeit und unfassbaren Ausmaßen. Lasst uns, auch wenn wir über ein Kind trauern, lasst uns nicht diese vielen anderen Kinder vergessen, die sterben, die ermordet werden, ohne dass eine Mama oder ein Papa um sie trauert. Und an die vielen, vielen Pastoren in unserem Land, die ihr Maul einfach nicht aufkriegen, um gegen diese unsäglichen Gräuel zu verkündigen. Ihr macht euch schuldig vor Gott. Er wird eure Lieblosigkeit und Feigheit nicht einfach übersehen. Dies ist das größte Verbrechen unserer Zeit. Macht endlich euer Maul auf, denn dafür hat Gott es euch gegeben. Also, deine Tränen haben wahre Bedeutung, denn dein Kind war wunderbar gemacht, ausgezeichnet von Gott in seinem Bilde, egal ob gesund oder krank, egal ob behindert, egal ob lebend oder tot. Ein Meisterwerk Gottes, voller Würde, voller Wert, voller Bedeutung. Und deswegen haben deine Tränen Bedeutung. Sie haben noch aus einem anderen Grund Bedeutung, denn dein Vater im Himmel interessiert sich dafür, wenn du sein geliebtes Kind weinst. Es ist Gott nicht egal, dass du weinst. Das heißt, mein Umherirren, all meine Verwirrung in dieser Zeit, mein Umherirren zählst du. Lege in deinen Schlauch meine Tränen, sind sie nicht in deinem Buch? Psalm 56, Vers 9. Gott führt ein Register über deine Tränen. Das machst nicht mal du selbst. Siehst du, wie wichtig Gott deine Tränen sind? Warum führt er dieses Register? Also jede einzelne deiner Tränen schreibt er auf. Warum führt er dieses Register? Damit er am Ende jede einzelne Träne, die du vergossen hast in deinem Leben, abwischen kann von deinen Augen. Und auch nicht eine vergisst. Verstehst du, für jede Träne, die du jetzt weinst, und du weißt überhaupt nicht, wie viele du geweint hast, aber Gott weiß es, er führt Buch, für jede Träne, die du jetzt weinst, wird Gott dir unaussprechliche Freuden schenken, an dem Tag, an dem er den Tod und alle Trauer und alles Geschrei und allen Schmerz für immer besiegen wird. Keine einzige deiner Tränen ist vergessen, jede einzelne wird dir Lohn und Frieden und Freude bringen in einem Übermaß, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Und im ersten Moment, in dem du in diese Herrlichkeit eingehst, wird alles Leid sofort vergessen sein, weil es wie nichts ist im Vergleich zu der Größe und dem Gewicht der Herrlichkeit. Es heißt, und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen, und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Offenbarung 21, 4 und 5. Deine Tränen haben Bedeutung jetzt und in der Ewigkeit. Drittens, es wird ein bisschen längere Predigt. Drittens, die dritte Wahrheit, die wir wissen müssen, um zu trauern als Christen. Gott ist Gott und du bist es nicht. Gott ist Gott und du bist es nicht. Wenn wir trauern um ein kleines Kind, dann kommen auch Fragen auf, die wir Gott stellen, Fragen nach dem Warum. Und aus unserer Trauer heraus können diese Fragen auch Anklagen enthalten. Warum Gott? Warum musste mein Kind sterben? Warum musste mein Kind sterben? Ich denke, du bist ein guter Gott. Warum hast du mein Kind nicht gerettet? Warum hast du meine Gebete nicht erhört? Wieso musste mir so etwas passieren? Du sagst doch, du bist mein Vater, der mich liebt. Tut ein liebender Vater seinem Kind so etwas an? Können wir ehrlich sein und zugeben, dass auch bei uns Christen solche Fragen aufkommen können? Lasst uns nicht einen auf überfromm machen. Christen können solche Fragen im Herzen tragen und sie können sie äußern und sie können sie auch zum Himmel schreien in ihrer Verzweiflung und ihrer Trauer. Es geht ja nicht darum, dass wir Gott hassen und gegen ihn kämpfen wollen. Dies sind aufrichtige Fragen, die in einem trauernden Herzen aufkommen. In einem trauernden Herzen, das den Herrn liebt. Als Lazarus gestorben war und Jesus nach Bethanien kam, da lief ihm zuerst Martha entgegen. Da heißt es, Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, das, was irgend du von Gott erbitten magst, Gott dir geben wird. Johannes 11, 20 bis 22. Hört ihr die Anklage? Martha war nicht ungläubig. Sie bekundet hier ihren Glauben an Christus, dass er Gottes Sohn ist. Sie sagt, ich weiß, dass du die Macht gehabt hättest, den Tod meines Bruders zu verhindern. Und selbst jetzt glaube ich noch daran, dass du alle Macht hast. Das ist nicht das Bekenntnis eines Gottlosen. Nicht jemanden, der Hass auf Gott hat, Verbitterung auf Gott hat, sondern es sind die Worte einer tiefgläubigen Frau, die trauert. Und selbst bei dieser tiefgläubigen Frau schwingt der Vorwurf mit, warum warst du nicht da? Haben wir dich nicht vor Tagen rufen lassen? Wieso bist du nicht gekommen? Warum hast du den Tod meines Bruders nicht verhindert? Sind wir dir etwa egal? Ich dachte, du liebst uns. Seht ihr, nicht nur Martha reagiert so, sondern wenig später heißt es von ihrer Schwester. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen, Glaube, fiel ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Johannes 11, 32. Dieselbe Anklage, dieselbe Frage. Nicht aus ungläubigem Herzen, sondern aus einem gläubigen Herzen, das in tiefer Trauer war. Wenig später stellen die versammelten Juden auch eine Frage. Nachdem sie gesehen haben, wie Jesus weinte und wie lieb er Lazarus hatte, heißt es, einige aber von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen des Blinden auftat, nicht bewirken, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Johannes 11, 37. Seht ihr den Unterschied? Diese Leute fragen sich, konnte Jesus das nicht? Hatte er nicht die Macht, ihn zu retten? Das ist nicht die Frage, die Martha und Maria stellen. Sie bekennen, dass sie glauben, dass Jesus diese Macht hat. Sie zweifeln nicht an seiner Macht. Sie zweifeln nicht an seiner Person. Sie zweifeln nicht daran, dass er Gott ist. Aber sie haben die Frage, warum? Warum, Jesus? Ich weiß, du hättest es tun können, aber warum hast du es nicht getan? Und vielleicht hast du auch diese Fragen. Vielleicht fragst du manchmal Gott, warum hast du nicht mich sterben lassen und mein Kind verschont? Das Gleiche sagte David über den Tod seines Sohnes Absalom. Da weinte er und schrie, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, wäre ich doch an deiner Statt gestorben, Absalom, mein Sohn, mein Sohn. 2. Samuel 19,1. Vielleicht fragst du dich auch, warum hat Gott meine Gebete nicht erhört? Ich habe zu ihm geschrien, wie ich nur konnte. Wieso hört Gott nicht auf mein Schreien? Auch das hat David erlebt. Wegen seines Ehebruchs hatte der Prophet Nathan ihm verkündigt, dass sein Sohn, der kleine Sohn, den er mit der Frau Urias hatte, sterben müsse. Und dann heißt es, und der Herr schlug das Kind, das die Frau Urias David geboren hatte, und es wurde todkrank. Und David suchte Gott um des Knaben willen, und David fastete und ging hinein und lag über Nacht auf der Erde. Und die Ältesten seines Hauses machten sich zu ihm auf, um ihn von der Erde aufzurichten, aber er wollte nicht und aß kein Brot mit ihnen. 2. Samuel 12, 15 bis 17. Insgesamt 7 Tage lang lag David dort auf dem Boden und aß nicht und demütigte sich und bat Gott um das Leben seines Sohnes. Aber Gott hörte nicht und das Kind starb. Wie gehen wir mit diesen Dingen um? Wie gehen wir mit solchen Fragen um? Die biblische Antwort ist, wir beugen uns unter die Souveränität Gottes. Ich zeige euch, was ich meine. Hiob ist uns ein großes Vorbild im Trauern. Er hatte alles verloren, auch alle seine Kinder. 7 Söhne und 3 Töchter auf einen Schlag. Das heißt, da kam ein anderer Bote, der erste hatte schon schlechte Nachricht gebracht, da kam ein anderer und sprach, deine Söhne und deine Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Und siehe, ein starker Wind kam von jenseits der Wüste her und stieß an die 4 Ecken des Hauses und es fiel auf die jungen Leute und sie starben. Und ich bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Hiob 1, 18 und 19. Alle 10 Kinder auf einmal tot, erschlagen, als ein Haus auf sie stürzte. Wie reagierte Hiob auf diese Nachricht? Das heißt weiter, da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt. Und er fiel zur Erde nieder und betete an und er sprach, nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen und nackt werde ich dahin zurückkehren. Ich kam ohne Kinder, ich gehe ohne Kinder, nackt. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Bei all diesem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. Hiob 1, 20 bis 22. Hiob war in tiefer Trauer. Er zerreißt sein Gewand und schert sein Haupt. Aber er trauert nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Er trauert nicht wie die Gottlosen. Denn er versteht eine wichtige Wahrheit. Gott ist Gott. Und ich bin es nicht. Ich bin nur eines seiner Geschöpfe, genau wie meine Kinder. Meine 10 Kinder. Sie gehören Gott, denn er hat sie gemacht im Mutterleib. Und dass er sie mir gegeben hat für eine Zeit, dass sie leben durften als meine Kinder, es war eine Gabe, ein Gnadengeschenk Gottes. Er hat sie gegeben. Er hat sie gebildet im Mutterleib, er hat sie aus dem Mutterleib gezogen, er hat sie mir geschenkt. Ja, mehr noch, Jeder Pulsschlag, jeder Atemzug meiner Kinder war ein Gnadengeschenk von Gott. Und wenn sich Gott nun entscheidet, dieses Geschenk nicht länger zu geben, wenn er sich entscheidet, den nächsten Pulsschlag, den nächsten Atemzug nicht zu schenken, wenn er sich entscheidet, meine Kinder, die sein Eigentum sind, wieder zu sich zu rufen, dann ist das kein Unrecht, sondern sein absolutes Recht. Denn er ist Gott und alle Menschen sein Eigentum. Wie es David sagt, du nimmst ihren Odem, ihren Atem, du nimmst ihren Odem weg, sie hauchen aus und kehren zurück zu ihrem Staub. Psalm 104, 29. Hiob beugte sich unter die Souveränität, unter die Gottheit Gottes und er machte Gott keine falschen Vorwürfe. Er erkannte an, du darfst das tun, Gott. Du bist gerecht, wenn du es tust. Wie es heißt, und bei all diesem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. Damit ist Hiob uns ein großes Vorbild im richtigen Trauern. Aber oft zitieren wir diese Stelle und vergessen, was danach geschah. Denn es kam der Punkt, an dem Hiob es nicht mehr tragen konnte, an dem das Leid zu groß wurde. Er hatte am Anfang gut getrauert, aber es kam der Punkt, an dem er zerbrach. Das heißt, etwas später. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Und Hiob hob an und sprach, es verschwinde der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach, ein Knabe ist empfangen. Jener Tag sei Finsternis. Nicht frage Gott nach ihm droben, und nicht erglänze über ihm das Licht. Finsternis und Todesschatten mögen ihn einlösen. Gewölk sich über ihm lagern, Tagesverfinsterungen ihn schrecken. Jene Nacht, dunkel ergreife sie. Denn sie hat die Pforte meines Mutterschoßes nicht verschlossen und Mühsal nicht verborgen vor meinen Augen. Warum starb ich nicht von Mutterleib an, kam aus dem Schoß hervor und verschied? Weshalb kam Knie mir entgegen und wozu Brüste, dass ich sog? Hiob 3, 1 bis 12. Hiob verwünscht, verflucht den Tag seiner Geburt, die Nacht seiner Empfängnis. Er wäre lieber nie geboren worden, er wäre lieber direkt nach der Geburt gestorben, denn er kann das Ganze nicht mehr ertragen. Vergessen wir nicht, dass das auch Hiob ist. Nun, wie reagiert Gott darauf, dass Hiob jetzt nicht mehr trauert, ohne zu sündigen? Es dauert ein wenig, aber dann kommt der Herr zu Hiob im Sturm. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach, wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden, so will ich dich fragen und du belehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Tu es kund, wenn du Einsicht besitzt. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es weißt? Oder wer hat über sie die Messschnur gezogen? In was wurden ihre Grundfesten eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Als ich die Welt machte und alle Engel jauchzten und sangen, wo warst du? Und wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es hervorbrach? Hervorkam aus dem Mutterschoß, als ich Gewölk zu seinem Gewand und Wolken dunkel zu seiner Windel machte und ich ihm meine Grenze bestimmte und Riegel und Tore setzte und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Und hier sei seine Schranke gesetzt, dem Trotz deiner Wellen. Hast du, seitdem du lebst, einen Morgen geboten? Bist du bis zu den Quellen des Meeres gekommen? Und hast du die Gründe der Tiefe durchwandelt? Wurden dir die Pforten des Todes enthüllt? Und sahst du die Pforten des Todesschattens? Hast du Einsicht genommen in die Breiten der Erde? Sage an, wenn du es alles weißt. Hiob 38, 1 bis 18. Gott ist hier noch lange nicht fertig. Es geht 3 Kapitel lang so weiter. 3 Kapitel lang macht Gott Hiob eines klar. Ich bin Gott und du bist es nicht. Du bist nur ein Geschöpf. Du willst mir Vorwürfe machen? Du willst sagen, ich hätte ungerecht gehandelt? Denkst du etwa, du bist weiser als ich? Komm, dann prüfen wir das mal. Siehst du? Du verstehst doch überhaupt nichts. Du hast doch keine Ahnung, warum diese Dinge geschehen. Dein kleines Kind ist gestorben. Du hast doch keine Ahnung, warum. Aber ich bin Gott. Ich weiß es. Am Ende heißt es dann, wieder von Gott, will der Tadler, der Gott tadelt, will der Tadler mit dem Allmächtigen rechten, der da Gott zurechtweist, antworte darauf. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, siehe, zu gering bin ich, was soll ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten. Und zweimal und ich will es nicht mehr tun. Hiob ist zum Schweigen gebracht. Wer ist er schon, dass er den allmächtigen Gott anklagen will? Dass er ihn tadeln will? Dass er ihn zurechtweisen will? Das ist die richtige Reaktion. Hiob erkennt, dass er nur eine Kreatur ist und zu wenig versteht von diesen Dingen. Nicht versteht, warum Dinge geschehen. Nicht versteht, warum Leid geschieht. Nicht versteht, warum seine Kinder starben. Denkt er wirklich, er ist weiser als Gott? Trotzdem ist Gott noch nicht ganz fertig. Es heißt noch weiter. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach, gürte doch wie ein Mann deine Lenden. Ich will dich fragen und du belehre mich. Willst du etwa mein Recht zunichte machen? Mich verurteilen, damit du gerecht seist? Oder hast du einen Arm wie Gott und kannst du donnern mit deiner Stimme wie er? Hiob 40, 1 bis 9, kann nicht ganz stimmen, aber irgendwo in der Ecke. Achso, das ist das Ganze. Ja. Also es ist Gottes Recht. Als Gott ist es Gottes Recht, Leben zu geben und Leben zu nehmen. Und wir dürfen damit ringen, wir dürfen Fragen haben, wir dürfen fragen, warum, mein Gott? Aber wir dürfen Gott nicht dafür verurteilen. Wir dürfen nicht vergessen, dass es Gottes Recht ist, Leben zu geben und Leben zu nehmen. Und dass er als Gott gepriesen sein muss für beides. Gepriesen, wenn er Leben gibt. Gepriesen, wenn er Leben nimmt. Denn er ist Gott. Er ist der Herr über Leben und Tod. Er ist Gott und wir sind es nicht. Er weiß, warum er Dinge tut. Es ist sein Recht, diese Dinge zu tun. So, wie kann diese Wahrheit ein Trost für uns sein? Nun, Christen freuen sich über nichts mehr, als wenn ihr Gott verherrlicht ist, als souveräner Herrscher über alles. Und es gibt keinen größeren Trost für Christen, als sich geborgen zu wissen in dieser Souveränität Gottes. Denn Gott weiß, was er tut. Und seht ihr, warum ist das so ein Trost für uns? Nun, weil Gott nicht nur souverän ist und tun kann, was er will, sondern weil er auch gut und weise ist und gerecht. Das ist mein 4. Punkt. Gott ist gut. Wie trauern wir richtig, indem wir diese biblische Wahrheit bedenken, Gott ist gut. Und daran ändert sich niemals etwas. Er ist unwandelbar gut an jedem Tag. Gott war gut, absolut, vollkommen gut, als er dir dein Kind schenkte. Und er war genauso gut, als er dir dein Kind wieder nahm. An dem Tag, an dem dein Kind starb, handelte Gott völlig gut. So wie an jedem anderen Tag auch. Da war nichts Böses, nichts Falsches, nichts Verkehrtes. Es war alles gut. Ist das nicht unser Trost in allem Leiden, in aller Traurigkeit, wie der Apostel Paulus schreibt? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind, Römer 8, 28. Das ist einfach gesagt, wenn alles gut läuft, und es ist nicht so einfach gesagt und schon gar nicht so einfach geglaubt in einem Krankenhauszimmer mit einem toten Baby im Arm. Und dennoch ist es in diesem Krankenhauszimmer genauso wahr wie an jedem Ort und an jedem Tag. Wenn du dich fragst, wie konnte Gott das zulassen, dann halte dir diese biblische Wahrheit vor Augen. Als Gott deinem Kind das Leben nahm, als er ihm den Odem nahm, da handelte er besser, gütiger, liebevoller, mitleidiger, barmherziger, als du es jemals könntest. Er handelte vollkommen gerecht und heilig und göttlich. Er war gut, als er dies tat. Besser, als du jemals sein könntest, gütiger, als du jemals sein könntest. Noch einmal. Als Gott deinem Kind das Leben nahm, da handelte er besser, gütiger, liebevoller, mitleidiger, barmherziger, als du es jemals könntest. Aber wie kann das sein? Ich verstehe das nicht. Hier ist die Antwort darauf. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jesaja 55, 8 und 9. Wir können Gottes Gedanken und Wege nicht verstehen. Warum? Nun, weil sie zu hoch sind für uns, zu gut für uns, weil unser Verstand viel zu klein ist, um zu begreifen, wie gut das ist, was Gott da tut. Wir denken, es sei schlecht. Er sagt, du denkst nur, dass es schlecht ist, weil du gar nicht verstehen kannst, wie gut ich handle. Denn das wissen wir. Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens. Und nicht zum Unglück, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Jeremia 29, 11. Als dein Kind starb, handelte Gott aus Frieden zu dir, um dir Zukunft und Hoffnung zu geben. Und dass du das nicht gleich verstehst, liegt nicht daran, dass Gott irgendwas falsch gemacht hätte, sondern dass es viel zu hoch ist für dich, um zu verstehen. Noch einmal, wie es Paulus ausdrückt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind, Römer 8, 28, alle Dinge, die schlimmsten Dinge in deinem Leben, die traurigsten Dinge in deinem Leben, das Schrecklichste, was überhaupt nur passieren kann, die Dinge, die dein Herz zerbrechen. Gott hat sie verordnet, weil er Gedanken des Friedens hat mit dir. Er hat sie verordnet, damit sie alle mitwirken zu einem Zweck, nämlich zum Guten für die, die ihn lieben, weil er sie zuerst geliebt und erwählt hat. Diese Wahrheit, sie ist wahr, auch wenn wir nicht verstehen, wie das funktionieren soll, auch wenn uns diese Wege und Gedanken zu hoch sind. Wir verstehen nicht, wie der Tod eines Kindes zum Guten mitwirken soll, aber wir glauben es. Denn es steht geschrieben in Gottes Wort. Und es ist wahr und Gott kann nicht lügen. Es ist wahr, auch wenn wir zu dumm sind, es zu verstehen. Ich habe schon heute Morgen dieses Gleichnis verwendet, was auch Spurgeon verwendete. Ein Mann kommt in ein Teppichgeschäft und sieht dort einen Teppich hängen, ein furchtbares Teil. Kein Muster, überall hängen Fäden heraus. Ein furchtbares Chaos, eine ausgemachte Hässlichkeit. Und er sagt zum Teppichhändler, das ist ja wohl der hässlichste Teppich, den ich je gesehen habe. Da führt ihn der Teppichhändler um den Teppich herum, auf die andere Seite. Und plötzlich sieht er einen wunderschönen Teppich mit einem wunderschönen Muster. Der schönste Teppich, den er je gesehen hat. Er hatte den Teppich von der falschen Seite gesehen, von der Rückseite. So ist das auch mit uns in unserem Leben. Von dieser Seite der Ewigkeit können wir vieles nicht verstehen. Es sieht für uns nur aus wie ein einziges furchtbares Chaos aus Leid und Traurigkeit. Überall irgendwelche kleinen Fäden. Was soll das? Wie will Gott daraus irgendwas Gutes machen? Aber wenn wir auf der anderen Seite der Ewigkeit sind, werden wir sehen, wie Gott mit wunderbarer Kunstfertigkeit, mit göttlicher Kunstfertigkeit alle diese kleinen Fäden so gewebt hat, dass etwas Wunderschönes daraus entsteht. Nämlich die ewige Herrlichkeit, ewige Freuden für dich und alle seine Auserwählten. Wie wirkt der Tod deines Kindes zum Guten mit für Gottes Auserwählte? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass er es tut. Du kannst es jetzt nicht sehen, du kannst es jetzt nicht verstehen, aber du kannst es glauben. Glaubst du es? Dann wirst du es einst auch sehen. Dann wirst du einst verstehen. Wie wird das sein, wenn du beim Herrn bist und plötzlich verstehst du, warum dein Kind sterben musste, was Gott daraus gemacht hat. Du kannst wissen, dass alles, was mit deinem Kind geschehen ist, von Gottes heiligem und ewigem Ratschluss umfasst war und genau so geschehen musste, damit Gott am Ende alles gut machen kann. Und nicht nur, dass dein Kind starb, sondern auch, wann es starb, hatte Gott bestimmt. Ob dein Kind vor der Geburt starb oder 9 Tage alt wurde oder 9 Jahre alt wurde oder 99 Jahre alt wurde, alles ist umfasst von Gottes Ratschluss. Er entscheidet darüber in seiner göttlichen Souveränität und legt es fest, damit es mitwirkt zum Guten. Wir hatten das bereits gelesen in Psalm 139, meinen Keim sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die entworfen wurden, als nicht einer von ihnen war, Psalm 139, 16. Gott hatte von Ewigkeit her beschlossen, wie viele Tage dein Kind leben würde. Der Tag, an dem dein Kind starb, hatte Gott von Anfang an so festgelegt. Deswegen ist dein Kind auch nicht zu früh gestorben. Wir sagen das immer, es ist viel zu früh gestorben. Ist ja klar, was wir damit meinen, aber die Wahrheit ist, dein Kind ist nicht zu früh gestorben. Es ist genau dann gestorben, wann Gottes vor Grundlegung der Welt in seinem heiligen Ratschluss festgelegt hatte. Und es ist genau dann gestorben, damit es mitwirken kann. Zum unendlichen Guten. Das führt uns zum nächsten Punkt, Punkt 5. Der Tod deines Kindes hat große Auswirkungen. Der Tod deines Kindes hat große Auswirkungen. Wir können nicht verstehen, wie und auf welche Weise der Tod eines Kindes zum Guten mitwirken wird, wenn Gott all diese Dinge lenkt. Das ist uns zu hoch, das versteht nur Gott. Ich bin mir sicher, dass wir die ganze Ewigkeit damit verbringen werden, darüber zu staunen, auf wie viele unzählige Weisen Gott den Tod deines Kindes mitwirken ließ zum Guten. Aber manchmal erkennen wir schon hier ein paar dieser Weisen, auf die der Tod eines Kindes mitwirkt zum Guten. Und auch das kann uns Trost geben. Ich möchte dir eines sagen, das kurze Leben deines Kindes kann viel größere und bedeutsamere Auswirkungen haben, viel größeren Segen haben, viel mehr Bedeutung für die Ewigkeit als das Leben eines 100-Jährigen. Viele Menschen werden alt und sehr alt und haben ihr Leben verschwendet. und haben sie nicht genutzt zum Guten. Aber hast du mal darüber nachgedacht, wie das kurze Leben deines Kindes sich segensreich auswirkt, heiligend auswirkt auf dich, auf deine Familie, auf deine anderen Kinder, auf die ganze Gemeinde? Seht ihr, ich denke nie mehr über Gott und seine Gerechtigkeit und seine Güte nach. Ich denke nie mehr über meine eigene Vergänglichkeit und Sterblichkeit nach. Ich denke nie mehr über die Ewigkeit nach, als im Angesicht des Todes eines Kindes. Denn das macht ja so klar, dass Tod und Leben ganz nah beieinander liegen. Schon ein Kind kann sterben, also auch du. Erkenne, welch ein Segen das ist. Das Leben deines kurzen Kindes, wie viele Menschen es beeinflusst. Wie sehr hat mich schon der Tod von Kindern beeinflusst, hat mich verändert, mich geheiligt, mich mehr auf Gott geworfen, mich mehr kindliches Vertrauen auf Gott gelehrt, mir mehr meine Abhängigkeit von Gott bewusst gemacht, mir mehr die Augen geöffnet für die Ewigkeit, mich mehr gesegnet als tausende andere Leben, die lange gelebt wurden. Pastor Peter hat es mit einer Sternschnuppe verglichen. Viele Sterne leuchten am Himmel. Sie strahlen dort jede Nacht, ein ganzes Leben lang. Aber wie oft schaust du schon hoch und machst dir wirklich Gedanken darüber? Aber dann kommt eine Sternschnuppe. Sie lebt nur kurz. Sie leuchtet nur einmal hell auf, für einen kurzen Augenblick, und dann erlischt sie für immer. Aber alle Augen schauen nach oben auf diese Sternschnuppe. Sie schauen nicht auf die Milliarden von Sternen, aber auf diese eine Sternschnuppe. Alle staunen und freuen sich an ihrem Licht und erzählen anderen davon. Hast du schon mal jemandem gesagt, ich habe einen Stern gesehen, aber ich habe eine Sternschnuppe gesehen? So war das Leben deines Kindes. Ein kurzes, helles Aufleuchten, das so viele Menschen berührt hat, das den Blick so vieler Menschen zum Himmel gelenkt hat. Dass so viele Menschen darüber reden. Danke Gott für diesen Segen, den dein Kind sein durfte. Und gebrauche das. Mache daraus eine Lektion für dich und für deine anderen Kinder. Nachzudenken über den Tod und über die Ewigkeit. Mose schreibt, du lässt zum Staub zurückkehren den Menschen und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Du schwemmst sie weg, sie sind wie ein Schlaf. Am Morgen wie Gras, das aufsprost. Am Morgen blüht es und sprost auf, am Abend wird es abgemäht und verdorrt. Die Tage unserer Jahre. Es sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre und ihr Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorbei und wir fliegen dahin. So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Psalm 90. Die Schrift sagt das immer, immer, immer wieder. Wir sind nur ein Hauch, nur wie Gras, wie die Blume des Grases. Unser Leben ist kurz, lasst uns den Tod eines Kindes zum Anlass nehmen, nachzudenken über unsere eigene Sterblichkeit, unsere eigene Vergänglichkeit, damit wir ein weises Herz bekommen. Dann hatte das Leben dieses Kindes große Auswirkungen schon hier, ganz direkt. Noch ein Gedanke dazu. Paulus schreibt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn so wie die Leiden des Christus uns gegenüber überreichlich sind, so ist auch durch den Christus unser Trost überreichlich. 2. Korinther 1, 3-5. Gott lässt dich diese Trauer erleben, diesen großen Schmerz, aber er tröstet dich auch darin. Der Schmerz mag überreichlich sein, aber auch der Trost ist überreichlich. Warum schenkt er dir diesen Trost? Nicht einfach nur, damit es dir besser geht, sondern mit diesem Trost ist eine Aufgabe verbunden. Du sollst Gott ähnlich handeln und du sollst die trösten, die das Gleiche erleben wie du. Den Trost, den du jetzt erlebst von Gott selbst, dem Vater des Trostes, den sollst du anwenden, um die zu trösten, die ein Kind verlieren. Mache dir das zu deiner Aufgabe. Wenn du ein Kind verloren hast, mach dir das zu deiner Aufgabe, dass du das Leben und Sterben deines Kindes dadurch würdigst, dass du mitleidest und die tröstest, die ebenfalls trauern über ihr Kind. Dazu gibt dir Gott diesen Trost. Das Sechste, was ich sagen will, die sechste Wahrheit, dein Kind ist in Gottes Hand. Alle Eltern, die ein Kind verloren haben, stellen sich die Frage, wo ist mein Kind jetzt? Und meine Antwort darauf ist jedenfalls das, dein Kind ist in Gottes Hand. Seht ihr, über dieses Thema wurden ganze Bücher geschrieben und man könnte leicht eine eigene Predigt dazu halten. Um es vorwegzunehmen, es besteht über diese Frage keine Einigkeit bei guten, reformierten Lehrern und Pastoren. Es besteht wohl eine Tendenz, aber keine Einigkeit, denn die Bibel sagt nicht ausdrücklich etwas zu diesem Thema. Es gibt keinen Vers, der sagt, alle Kinder, die sterben, sind automatisch bei Gott im Himmel. Und das, obwohl es doch so ein großes Thema ist, ein Thema, was damals noch viel größer war, denn damals starb die Hälfte der Kinder. Es gab so gut wie keine Familie, die nicht mit dieser Frage konfrontiert war. Wo ist jetzt mein Kind? Und die Bibel sagt es nicht ausdrücklich. Unser Bekenntnis sagt dazu, erwählte Kleinkinder, die in ihrer Kindheit sterben, sind durch Christus mittels des Geistes wiedergeboren und erlöst. Der Geist, der wirkt, wann, wo und wie es ihm gefällt. Ebenso verhält es sich auch bei allen anderen erwählten Personen, die nicht in der Lage sind, äußerlich durch den Dienst des Wortes berufen zu werden. 1689 Artikel 10 Absatz 3. Also alle erwählten Kinder und auch alle erwählten, die vielleicht geistig behindert sind, die nicht in der Lage sind, äußerlich erkennbar das Evangelium anzunehmen, die sind gerettet. Wir werden gleich darüber sprechen, wie sie gerettet sind, weil das ist wichtig. Denn wenn unser Bekenntnis hier spricht von den erwählten Kleinkindern, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass auf jeden Fall auch einige nicht erwählt sind und in die Hölle gehen. Das bezieht sich hier auf die Art und Weise ihrer Errettung. Und ich möchte jetzt darüber sprechen, so kurz wie es geht, aber es ist nicht kurz, was müssen wir wissen zu der Frage, wo ist mein Kind jetzt? Was sagt uns die Bibel? Erstens, wir werden gerichtet nach unseren Werken. Immer, wenn Gottes Gericht über die Menschen, wenn darüber die Rede ist, ist klar, dass die Grundlage für Gottes Urteil unsere eigenen Werke sind. Unsere Sünden sind es, die im Gericht gerichtet werden, für die wir in die Hölle kommen, wenn wir nicht in Christus sind. Wir werden gerichtet nach unseren Werken. Wir lesen das zum Beispiel in der Offenbarung. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Gott sei Dank für dieses Buch. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Offenbarung 20, 11 bis 15. Die einzige Rettung ist, dass du stehst im Buch des Lebens. Wenn du gerichtet wirst nach deinen Werken, bedeutet das den Feuersee. Aber es stellt sich die Frage, können Kinder eigentlich nach ihren Werken gerichtet werden? Hatten sie überhaupt Werke, wenn sie vielleicht nicht mal das Licht der Welt erblickt haben? Oder wenn sie Werke hatten, wenn sie gesündigt haben als kleine Kinder, kann man ihnen das wirklich zurechnen und sie dafür bestrafen und sie dafür in den Feuersee werfen? Es gibt Hinweise darauf, dass Gott Kinder für ihr Verhalten nicht in gleicher Weise zur Verantwortung zieht wie Erwachsene. Die Schrift bezeichnet Kinder als Unmündige, also als solche, die nicht zur Rechenschaft gezogen werden können für ihr Handeln. Als Gott das Volk Israel als Strafe für ihren Unglauben 40 Jahre lang durch die Wüste ziehen lässt, bis alle Erwachsenen von damals tot sind, damit sie nicht in das gelobte Land kommen, da sagt er über die Kinder und eure kleinen Kinder, von denen ihr sagtet, sie werden zur Beute werden, und eure Söhne, die heute weder Gutes noch Böses kennen. Also offensichtlich können kleine Kinder nicht richtig unterscheiden zwischen Gut und Böse. Sie sollen hineinkommen und ihnen werde ich es geben und sie sollen es in Besitz nehmen. 5. Mose 1, 39. Die kleinen Kinder hatten nicht so gesündigt wie die Erwachsenen. Sie konnten gar nicht richtig unterscheiden zwischen Gut und Böse. Deswegen dürfen sie das gelobte Land erben. Ähnlich spricht Gott häufiger über Kinder. Zum Beispiel über die Kinder der Stadt Ninive. Und ich sollte mich über Ninive, die große Stadt, nicht erbarmen, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht zu unterscheiden wissen zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Jona 4,11. Hier geht es nicht um alle Einwohner. Man schätzt, dass die Stadt ungefähr 600.000 Einwohner hatte. Das sind die Kinder, die nicht unterscheiden können. Was ist links, was ist rechts, was ist gut, was ist böse? Solche tötet Gott hier nicht. Auch in Jesaja heißt es, denn bevor der Knabe weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land verlassen sein von dessen beiden Königen der Graut, Jesaja 7,16. Es scheint also so, als würden Kinder nicht nach ihren Werken gerichtet im Gericht, denn sie sind Unmündige. Sie können gar nicht genau entscheiden, was gut und böse ist. Sie haben nicht die Einsicht wie Erwachsene. Außerdem heißt es im Römerbrief, dass alle Menschen verurteilt werden, weil sie keine Entschuldigung haben, denn sie erkennen Gott aus dem Gemachten. Sie wissen anhand der Schöpfung, dass es einen Schöpfer gibt und deswegen sind sie im Gericht ohne Entschuldigung. Und Kinder haben vielleicht eine Entschuldigung, denn sie erkennen aus dem Gemachten nicht so klar, dass es einen Schöpfer gibt. Also, es gibt gute Hinweise darauf in der Schrift, dass Gott Kinder nicht richten wird nach ihren Werken. Denn sie sind nicht so verantwortlich für ihre Werke wie wir. Aber das Problem ist, das reicht nicht. Es würde nicht ausreichen, wenn Gott die Kinder einfach nicht nach ihren Werken richtet. Denn, das ist der zweite Punkt, Kinder sind von Natur Sünder. Seht ihr, alle Menschen seit dem Sündenfall, alle Kinder Adams sind Sünder. Das ist unsere gefallene Natur. Das ist auch die gefallene Natur unserer Kinder. David schreibt, siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat meine Mutter mich empfangen. Psalm 51, 7, Empfängnis, Geburt, überall ist schon Sünde dabei. Oder abgewichen sind die Gottlosen von Mutterschoß an. Es irren von Mutterleib an die Lügenredner. Psalm 48, 4, vor Gott ist kein Lebendiger gerecht. Psalm 143, 2, sondern wir alle sind von Natur Kinder des Zorns. Epheser 2, 3. Selbst wenn Gott Kinder nicht richtet nach ihren Werken, bleibt da immer noch ihre sündhafte, gefallene Natur, die nicht passend ist für Gott. Versteht ihr? Ein Kind wird nicht zu einem Sünder, weil es sündigt. Es sündigt, weil es von Natur ein Sünder ist. Und deshalb gibt es auch für Kinder nur einen Weg zum Vater. Das ist der dritte Punkt. Auch Kinder müssen gerettet werden durch das Opfer Christi. Deswegen heißt es hier in unserem Bekenntnis, sie sind durch Christus mittels des Geistes wiedergeboren und erlöst. Denn seht ihr, wenn ein Kind bei Gott ist, Dann nicht einfach deshalb, weil es nicht so verantwortlich war für seine Taten, sondern weil Christus dieses Kind erlöst hat, weil er gestorben ist für dieses Kind, weil er auferstanden ist für dieses Kind und weil Gott ihm dieses Opfer Jesu und seine Gerechtigkeit zurechnet, weil Gott das steinerne Herz des Kindes herausnimmt und ihm ein fleischernes Herz gibt, weil er seinen Geist in dieses Kind legt und es von Neuem gebiert, als eine neue Schöpfung in Christus. Und die kann bei Gott sein. Wir wissen auf jeden Fall, dass Gott das mit einigen Kindern tut. Er sagt über Jeremia: Bevor ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Das heißt, erkannt, geliebt, erwählt. Jeremia 1, Vers 4. Wir wissen, dass er Johannes schon vom Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllte. Lukas 1, 15. Schon im Mutterleib hatte er den Heiligen Geist. Aber wissen wir, ob Gott das mit allen Kindern tut, die sterben? Auch darauf gibt es Hinweise in der Schrift. Jesus spricht davon, dass die Kinder zu ihm kommen sollen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Matthäus 19, 14. Ja, er macht die Kinder sogar zum Maßstab für uns Erwachsene, um gerettet zu werden. Und er sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Matthäus 18, 3. Und über die Kinder von Gläubigen sagt die Schrift sogar: Sie sind heilig. 1. Korinther 7, 14. Deswegen meinen einige, dass zumindest die Kinder von Gläubigen errettet sind, beim Herrn sind. Und tatsächlich scheint es so, als sei das auch die Hoffnung mancher gläubiger Männer gewesen in der Schrift. Wir haben schon gehört, als David trauerte über seinen toten Sohn Absalom, den Erwachsenen, den Gottlosen, der in die Hölle ging, da war David in tiefer Trauer und Verzweiflung. Als aber sein kleiner Sohn starb, der Sohn, den er mit Bathseba hatte, da reagiert er ganz anders. Hör zu. Er hatte 7 Tage gefastet, auf dem Boden gelegen und sie haben Angst, ihm zu sagen, dass das Kind tot ist, weil sie denken, dann rastet er völlig aus. Und dann reagiert er ganz ruhig. Dann heißt es, dann steht er auf und wäscht sich und betet an und isst. Und sie fragen, was ist los? Als dein Kind noch lebte und jetzt ist es tot wir verstehen nicht, was ist dein Verhalten? Und er sprach: Als das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich sagte, wer weiß, ob der Herr mir gnädig sein wird, dass das Kind am Leben bleibt. Da es aber nun tot ist, warum sollte ich denn fasten? Vermag ich es wieder zurückzubringen? Ich gehe zu ihm, aber es wird nicht zu mir zurückkehren. 2. Samuel 12, 22 und 23. Nun, jetzt könnte man meinen, ja, David sagt einfach nur, ja, ich gehe halt auch in den Tod. Ich glaube, das meint mehr. Ich glaube, wenn er sagt, ich gehe zu ihm, dann meint er nicht den Teil des Scheols, in dem die Seelen Qualen leiden im Feuer, so wie der reiche Mann. Ich glaube nicht, dass David meinte, ich gehe dahin zu meinem Sohn. Ich glaube, er meinte wohl eher den Schoß Abrahams, in den auch der arme Lazarus kam. Es gibt noch andere Sachen, die wir nennen können, aber es gibt auch einige Stellen, wo es so klingt, als würde es im Prediger heißen oder auch bei Hiob, dass die Kinder Ruhe haben. Mein Punkt ist der: Wenn du diese Hoffnung hast, dass dein gestorbenes Kind im Himmel bei Gott ruht, dann hast du gute biblische Gründe für diese Hoffnung. Und ich will dir diese Hoffnung auf keinen Fall nehmen, denn sie mag völlig richtig sein. Aber selbst wenn du sagst, ich bin mir nicht ganz sicher, so wie andere Männer auch nicht, ob das wirklich für alle Kinder so gilt, lass mich dir sagen, unsere größte und letztendliche Hoffnung, unsere ultimative Hoffnung als Christus, so als Christen, sollte nicht sein, dass unser Kind auf jeden Fall bei Gott im Himmel ist. Denn weißt du was? Dein Kind kann auch leben und mit 16 sterben als Gotteshasser oder mit 60 Und das hat Christus verworfen und geht in die Hölle. Möge Gott das verhüten, aber es könnte sein, dass nicht alle unsere Kinder gerettet werden, sondern dass einige von unseren Kindern in 100 Jahren in der Hölle sein werden. Was machst du dann? Noch einmal, möge Gott es verhüten, aber wenn dein ultimativer Trost ist, dass deine Kinder im Himmel sind, wirst du dann ewig traurig sein, wenn eines deiner Kinder doch nicht im Himmel ist? Die Antwort ist nein. Du wirst ewige Freude haben beim Herrn. Denn unsere ultimative Hoffnung richtet sich nicht auf das ewige Schicksal unserer Kinder, sondern auf unseren Gott, dass er gerecht ist und heilig und gut in allem, was er tut. Und dass du ihn preisen wirst für alles, was er tut. Und wenn dein Kind bei ihm ist, wirst du ihn preisen für die Größe, für den Reichtum seiner Herrlichkeit, für seine Gnade und für sein Erbarmen. Und ich weiß, dass das hart ist, aber es ist die Lehre der Schrift. Wenn dein Kind in der Hölle sein sollte, dann wirst du Gott preisen, dass er gerecht gerichtet hat. Und du wirst ihn preisen für seine Macht und seine Gerechtigkeit. Noch einmal, möge Gott das verhüten. Mögen alle unsere Kinder bei ihm sein. Aber selbst wenn du dir nicht sicher bist, ob du aus der Schrift diese Hoffnung haben kannst, dass dein Kind auf jeden Fall im Himmel ist, dann lass dies deine größere Hoffnung sein. Ich kenne meinen Herrn. Ich kenne meinen Gott. Und ich kann mein Kind getrost in seinen Händen lassen, denn da ist es auf jeden Fall. Der Geist eines Kindes ist zurückgegangen zu Gott, der ihn geschaffen hat. Und wenn ich nur weiß, mein Kind ist in Gottes Händen, dann kann ich getrost sein, denn ich weiß, dass alles, was mein Herr tun wird mit meinem Kind, es wird heilig sein und gerecht und gut. Ja, es wird heiliger und gerechter und gütiger sein als alles, was ich jemals meinem Kind tun könnte. Das ist die wahre, ultimative Hoffnung für uns Christen. Gott ist gut. Und das führt mich zum letzten Punkt. Punkt 7. Wie trauern wir gut? Wie trauern wir als Christen? Punkt 7. Blicke auf Jesus. Unser größter Trost ist dieser. Gott weiß, wie es ist, wenn das Kind stirbt. Denn er hat seinen einzigen Sohn hingegeben in den Tod für uns. Ja, mehr noch, sein Sohn ist nicht einfach irgendwie gestorben. Er war völlig sündlos. Er war der Fürst des Lebens. Niemals hätte er sterben sollen. Und wie starb er? Durch einen Unfall, durch eine Krankheit, für die ja irgendwie niemand was kann? Nein, er starb am Kreuz, zerschlagen von seinem eigenen Vater. Glaubt ihr wohl, dass Gott weiß, wie das ist, wenn man sein Kind verliert? Warum hat Gott das getan? Sein Sohn ist für uns zerschlagen worden. Für uns gestorben und in den Tod gegangen, damit er für uns aufersteht aus den Toten, damit er für uns den Tod, diesen letzten großen Feind besiegt. Und er wird ihn völlig besiegen an dem Tag, an dem er wiederkommt. Wie es heißt, als letzter Feind wird der Tod weggetan. 1. Korinther 15, 26. Der Tod, der uns jetzt so viel Kummer und Traurigkeit bringt, er ist ein wahrer Feind, er ist der letzte, der größte Feind der Menschheit. Aber an dem Tag, an dem Christus wiederkommt, an dem er erscheint in den Wolken, wird er den Tod für alle Zeit, für immer und ewig besiegen. Der Tod wird nicht mehr sein. Und deswegen wird auch keine Trauer und kein Leid und kein Geschrei mehr sein. Denn Christus macht alles neu. Er reinigt diese Welt von der Sünde und all ihren Folgen und macht sie neu. Er stellt das Paradies wieder her, ohne Tod und ohne Leid und ohne Tränen. Er wischt jede Träne ab von deinen Augen und gibt das Reich dem Vater, damit Gott alles in allem ist. Das ist der große Schlusspunkt von dieser ganzen Predigt. All deine Trauer, der Tod deines Kindes, das alles hat nur dann einen Sinn, wenn du in Christus bist, wenn du glaubst an Christus, dass er es war, durch den dein Kind geschaffen wurde, dass er es ist, der das Leben ist, in dem die Auferstehung ist. Sonst ist sowieso alles vorbei nach diesem Leben und wir alle gehen in den Tod. Was soll's? Aber Jesus hat den Tod besiegt. Und hör mal, wie er jetzt über den Tod spricht. Wir sind bei unserem ursprünglichen Text in Johannes 11. Und danach sagte er zu ihnen, seinen Jüngern: Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen die Jünger zu ihm: Herr, wenn er eingeschlafen ist, wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Die Jünger verstanden nicht, dass man vom Tod sprechen konnte als von einem Schlaf, aus dem man auferweckt wird. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus: Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Johannes 11, 11 bis 15. Für die glauben, ist der Tod nur noch ein Schlaf. Er ist nicht das grausame Ende eines kurzen oder langen, schönen oder schlechten Lebens. Er ist nur ein Schlaf, aus dem Christus uns auferwecken wird. Für alle, die an Christus glauben, ist der Tod nicht das Ende. Es ist nur die Zeit, diese Überbrückungszeit, in dem unser Leib in der Erde schläft und zu dem Staub zurückkommt, von dem er gemacht ist, während unser Geist im Himmel bei Gott ist, bei unserem Herrn, voller Freude. Und dieser Schlaf ist nur für eine Weile, bis aus diesem Samen, das in die Erde gelegt wurde, Frucht kommt, ein neuer, unsterblicher, verherrlichter Leib. Lass uns noch einmal in den Text schauen, Johannes 11. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, dass was irgend du von Gott erbitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er aufstehen wird. In der Auferstehung am letzten Tag. Weißt du das auch? Weißt du, dass wir alle auferstehen werden in der Auferstehung am letzten Tag? Der Punkt ist, das Wissen allein reicht nicht. Hört mal, was Jesus sagt. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin es. Wer an mich glaubt, wird leben. Auch wenn er stirbt, dann schläft er halt für eine Zeit. Aber er lebt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies? Das ist die alles entscheidende Frage. Ansonsten ist der Tod deines Kindes ohne wahre Bedeutung. Ansonsten ist deine ganze Trauer ohne wahre Bedeutung. Dann gehen wir alle in den ewigen Tod, in die ewige Auflösung, was auch immer, sind für immer weg. Glaubst du dies? Dass der Fürst des Lebens, der Schöpfer des Lebens, der dir jeden Atemzug gibt, dass er das Leben ist und auch die Auferstehung aus dem Tod. Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Johannes 11, 21 bis 27. Glaubst du das? Dass Jesus der Christus ist, der gesalbte König, der einzige Retter für die Menschen, der einzige, der retten kann aus dem Tod. Glaubst du, dass er der Sohn Gottes ist, der den Tod besiegt hat auf Golgatha? Glaubst du das? Wenn du das glaubst, hör zu, was dann passiert. Und als er dies gesagt hatte, vielleicht muss das, wisst ihr, es war schon 4 Tage her. Er kommt zum Grab, rollt den Stein weg, sagt, der stinkt. 4 Tage ist der tot. Manche fragen, warum 4 Tage? Vielleicht hatten die Juden damals so ein Aberglauben, dass der Geist des Verstorbenen noch ein paar Tage über dem Toten irgendwie schwebte. Da hätte man ihn vielleicht noch zurückholen können. Aber nur 3 Tage lang, am 4. Tag war klar, der ist tot. Der stinkt schon. Der verwest schon. So wie der kleine Körper deines Kindes jetzt verwest. Und was sagt Jesus? Als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus. Johannes 11, 43. Geschwister, dieser Ruf wird einst durch alle Gräber schallen. Wenn Christus wiederkommt, beim Schall der Posaune, bei dem Ruf des Erzengels, da wird er durch alle Gräber rufen, zu all den Seinen, zu all den Erwählten, zu allen, die geglaubt haben, dass er der Christus ist, der Sohn Gottes, die Auferstehung und das Leben. Er wird rufen, komm heraus. Und wir werden herauskommen. Nun, auch die anderen werden herauskommen, aber die zur ewigen Schande, wir zur ewigen Herrlichkeit. Und das gilt auch für die Gräber der Kinder. Dieser Ruf Jesu wird durch die Gräber der Kinder schallen. Wir lesen in einer anderen Begebenheit von der verstorbenen Tochter des Synagogenvorstehers. Da heißt es, und als Jesus eingetreten war, spricht er zu ihnen: Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Es schläft. Tut mir leid. Wir wissen, was der Unterschied ist zwischen Schlafen und Totsein. Das Kind ist tot. Es schläft. Witzbold. Die haben nicht geglaubt, also mussten sie gehen. Als er aber alle hinausgeschickt hatte, nimmt er den Vater des Kindes, der geglaubt hat, und die Mutter und die bei ihm waren, mit und geht hinein, wo das Kind lag. Und als er das Kind bei der Hand ergriffen hatte, spricht er zu ihm: Talita Kumi. Das ist übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher, denn es war 12 Jahre alt, und sie erstaunten mit großem Erstaunen. Markus 5, 39 bis 42. Wenn du deinen Sohn, deine Tochter verloren hast, der Ruf des Herrn möge auch durch ihr Grab schallen. Talita Kumi, Mädchen, ich, die Auferstehung und das Leben, sage dir, steh auf von deinem Schlaf und lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Glaubst du das? Glaubst du das? Dann trauerst du christlich mit der Hoffnung, die die Welt nicht hat. Und mein letzter Gedanke. Ich will noch mal kurz aufgreifen von vorhin. Wenn du denkst, ich bin vielleicht irgendwie schuld am Tod meines Kindes, vielleicht hätte ich irgendwas anders machen können, vielleicht, wenn ich es nicht zum Spielen gelassen hätte, vielleicht wäre es nicht darunter gefallen. Vielleicht, wenn ich mit ihm gegangen wäre, hätte das Auto es nicht erfasst. Vielleicht hätte ich irgendwie mehr darauf hören müssen, irgendwie fühlen müssen, wie es meinem Kind geht. Vielleicht habe ich irgendwas Falsches gegessen oder vielleicht habe ich Sünde. Und Gott tötet mein Kind als Züchtigung wegen meiner Sünde. Wenn du solche Gedanken hast, achte darauf, dass das nicht einfach nur Gefühle sind, die falsch sind. Der Satan kann dir auch solche falschen Dinge einreden. Wenn, dann sollte er schon irgendwie begründet sein. Aus Gottes Wort. Aber ob begründet oder nicht begründet, das ist der Punkt. Selbst wenn du irgendeine Schuld haben solltest am Tod deines Kindes, dann rate mal, was die Antwort darauf ist. Dieselbe wie für alles. Jesus, blicke auf ihn. Und er wird dir alle deine Sünden vergeben und alle deine Schuld. Und wenn du zu 100% schuld wärst am Tod deines Kindes, wenn du es mit eigenen Händen getötet hättest, wenn du es abgetrieben hast in deinem Leib, Christus wird dir vergeben. Denn er, der einzige Sohn Gottes, ist gestorben, damit wir Vergebung haben und das Leben. Und sein Blut wäscht uns weißer als Schnee, selbst wenn deine Sünde rot ist wie Blut. Selbst wenn du Blut vergossen hast, vielleicht das Blut deines Kindes, er wird dir vergeben und er wird dir das Leben schenken. Blicke auf Christus in allem Leid, in aller Trauer. Blicke auf Christus, in ihm hat alles Sinn. In ihm wird alles zum Guten gewendet durch Gott, den Vater. In ihm ist das Leben, nein, er ist das Leben. Er ist die Auferstehung und in ihm ist der Tod nur ein Schlaf. Ihm, unserem Gott und Heiland, sei Herrlichkeit und Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. In dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.